Vielen Dank, liebe Musiker, fürs Hineinnehmen, schon auch in dieses Thema, das letzte Lied, Du bist treu, und genau darum geht es heute. Damit könnte man das auf den Punkt bringen. Wir haben schon von dir, Monika, gehört, dass wir heute in unserer aktuellen Predigtreihe zum Buch Malachi weitergehen. Für alle, die heute dazukommen und vielleicht das erste Mal Teil dieser Predigtreihe werden, auf unserer Webseite sind die ersten beiden Predigten nachzuhören. Wer also die ersten beiden Predigten verpasst hat und vielleicht Lücken hat und nicht weiß, ups, ja, wir fangen heute irgendwie so zwischendrin an und wissen nicht, wie es weitergeht, der ist also herzlich eingeladen, auf der Webseite die ersten beiden Predigten nachzuhören. Kurz zur Einordnung, Malachi ist der letzte, das haben wir schon gehört, und damit nimmt er eine ganz besondere Rolle ein. Er ist der Letzte, den Gott zu seinem Volk schickt, um sie noch einmal zur Rede zu stellen. Das heißt, im Buch Malachi lesen wir die letzten Worte Gottes, die Gott an sein Volk spricht, bevor er aufhört, mit ihnen zu sprechen. Bevor er sich ins Schweigen hüllt. Und er schweigt nicht nur Tage, Wochen, Monate. Gott schweigt 400 Jahre, bevor er durch Johannes dem Täufer und Christus wieder anfängt, zum Volk zu sprechen. Aber was Gott hier durch Malachi seinem Volk sagt, die letzten Worte, das ist keine nette Abschiedsrede nach dem Motto, tschüss, bis bald, wir sehen uns bald wieder. Nein, er sagt, er spricht hier eine Brandrede. Gott konfrontiert sie mit ihrer Heuchelei. Weil sie einerseits äußerlich so tun, als würden sie mit Gott in diesem Bund stehen, auf der anderen Seite haben sie Gott schon längst versetzt. Aber Gott schaut hinter die fromme Fassade, und was er da entdeckt, das widert ihn an. Und das wird deutlich, wenn man Malachi liest. Gott konfrontiert sie hier mit einer ganz unbequemen Wahrheit. Es widert ihn an, weil ihr Glaube nur ein Scheinglaube ist. Sie erfüllen zwar religiöse Pflichten, aber ihr Herz ist ganz weit weg von Gott. Und ich habe so gedacht, und das ist auch heute das Thema, es ist wie in der Ehe. Das kann uns in der Ehe so auch passieren. Dass wir auf dem Papier verheiratet sind, dass ich sogar meine ehelichen Pflichten erfülle, aber wenn mein Herz nicht bei meiner Frau ist oder auch umgekehrt, das Herz meiner Frau nicht bei mir ist, dann ist das keine Ehe mehr, sondern nur noch eine Scheinehe. Und wie viele Menschen stecken in solchen Ehen fest, äußerlich verheiratet, aber innerlich schon längst geschieden, weil man sich unterwegs irgendwie auseinandergelebt hat und am Ende hält man dann vielleicht irgendwie eine Fassade aufrecht für die Kinder oder für den guten Ruf oder was auch immer. Und das ist die Situation, in der sich auch das Volk Israel zurzeit befindet. Und diese Heuchelei hat das Volk in eine ganz gefährliche Lage gebracht. Was passiert denn, wenn man sich von Gott abwendet? Und fragen wir mal andersrum, wo Gott herrscht, da ist Einheit, weil er das gemeinsame Zentrum ist und alle mit sich vereint. Wo Gott herrscht, da sind Beziehungen heil und intakt, da gibt es kein Wir gegen die anderen. Und wo Gott herrscht, da herrscht sein Frieden, sein Shalom. Und das heißt nicht, dass es hier und da auch mal menschelt und dass man sich hier und da reibt, aber mit Gott gibt es eben Versöhnung und nicht nur Waffenstillstand. Aber was passiert, wenn man Gott aus der Mitte verdrängt und ihn versetzt? Die Einheit zerbricht. Es gibt keine gemeinsame Basis mehr. Beziehungen gehen kaputt, weil im Zentrum jetzt nicht mehr Gott, sondern ich stehe. Und wenn der Egoismus erst herrscht, dann ist es auch mit dem Frieden aus. Warum? Weil wenn Egoisten aufeinandertreffen, entsteht Streit. Streit führt zu Entzweiung, Entzweiung zu Feindschaft, Feindschaft zu Krieg. Und schauen wir uns die Welt an, in der wir leben, wie viele Kriege geführt werden, Rosenkriege, Nachbarschaftskriege, Handelskriege, Informationskriege, bewaffnete Kriege und so weiter und so fort. Das passiert, wenn wir Gott ja unseren gemeinsamen Horizont einfach wegwischen und jeder anfängt, sich seinen eigenen individuellen Horizont zu malen. Und Gott sieht diesen maroden Zustand hier im Volk Israel und schickt deshalb seinen Propheten Malachi, um sie wachzurütteln, um sie zu sich zu rufen. Er wirbt um sie wie ein liebender Vater, der sie nicht aufgeben will und der sie bei sich haben möchte. Und genau damit beginnt auch unser heutiger Abschnitt, Malachi 2, Vers 10. Da sagt Malachi, und er spricht damit sich selbst an, ja, er stellt sich sozusagen selbst mit hinein in das Volk und sagt, haben wir nicht alle denselben Vater? Hat uns nicht ein Gott geschaffen? Warum können wir dann einander nicht treu sein, sondern brechen den Bund unserer Väter? Und ich stelle mir vor, wie Malachi bei ihnen ist und mit ihnen spricht und sie beschwört und ihnen sagt, liebe Leute, wir haben ein einzigartiges Privileg. Gott ist unser Vater. Wir als Volk existieren doch nur, weil er uns so sehr liebt, dass er bereit war, den Bund mit uns einzugehen. Und wir selbst, ja, unsere Väter, wir haben doch auch Ja zu Gott gesagt. Wir wollten das doch auch. Aber wieso setzen wir das alles jetzt hier aufs Spiel? Wie konnte es nur so weit kommen, dass wir Gott versetzt haben? Und dabei nicht nur ihn versetzt haben, sondern auch einander untreu geworden sind. Uns gespalten haben, Streit hier und da. Was ist unterwegs passiert, dass sie uns so auseinandergelebt haben? Und im Buch Malachi führt Malachi dann unterschiedliche Gründe auf, warum das so ist, warum der Zustand im Volk Israel so marode ist. Und einer dieser Missstände betrifft die Ehe. Und darum geht's heute in unserem Abschnitt. Und ihr könnt euch vorstellen, wie sehr ich in der Vorbereitung geschwitzt habe. Weil das echt kein einfaches Thema ist. Aber hören wir mal, womit Gott sein Volk in Bezug auf die Ehe konfrontiert. Und zieht euch warm an. Es sind echt heftige Worte. Malachi 2, 11 bis 16. In Juda herrscht Treulosigkeit. In Israel und in Jerusalem wurden abscheuliche Taten begangen. Denn Juda hat das geliebte Heiligtum des Herrn entweiht und die Töchter eines ausländischen Gottes geheiratet. Und der Herr wird jeden Mann, der dies getan hat, mit seiner ganzen Familie aus Israel ausstoßen und töten, selbst wenn er dem Herrn, dem Allmächtigen, Opfer bringt. Und noch etwas werfe ich euch vor, ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen. Ihr weint und jammert, weil er von euren Opfern nichts wissen will und sie aus eurer Hand nicht wohlwollend annimmt. Und ihr fragt auch noch, warum? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend. Doch du bliebst ihr nicht treu, obwohl sie deine Lebensgefährtin war, mit der du den Bund geschlossen hast. Und niemand, in dem noch ein Rest des Geistes war, handelt so, sondern er soll Nachkommen hervorbringen, die zu Gott gehören. Hüte dich deshalb bei deinem Leben und brich der Frau deiner Jugend nicht die Treue. Denn ich hasse die Scheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Das ist, als ob man sich eines Gewaltverbrechens schuldig macht, spricht der Herr, der Allmächtige. Nehmt euch deshalb in Acht und brecht nicht die Treue. Wow. Wie geht es dir mit diesen Worten? Stell dir vor, Malachi würde heute hier sein in unserer Gesellschaft und das so in unsere Gesellschaft hineinsprechen. Es gäbe einen Riesenaufschrei. Shitstorm in den sozialen Medien. Ja, in welcher Welt lebst du eigentlich? Du bist so Mittelalter. Und wie kann man so über andersgläubige ausländische Menschen sprechen? Das ist doch Rassismus. Und überhaupt, was geht dir die Ehe eigentlich an? Ich heirate, wen ich will. Und wenn ich nicht mehr will, dann lasse ich mich halt scheiden. Also hier kommen zwei völlig unterschiedliche Vorstellungen von Ehe aufeinander. Bis dass der Tod uns scheidet, das war gestern. Heute gilt, solange wir uns lieben und meine Bedürfnisse gestillt werden. Und ich habe mal so ein bisschen recherchiert und mir Statistiken angeschaut. Jede dritte Ehe in Deutschland wird geschieden. Es ist normal, sich zu scheiden. Und wie viele heiraten danach gar nicht mehr oder heiraten überhaupt nicht mehr, weil sie den Glauben an eine Ehe verloren haben. Und andere wollen sich vielleicht auch gar nicht binden, weil sie immer so den Wunsch haben, den Gedanken haben, da könnte doch irgendwann mein Traumprinz, meine Traumprinzessin irgendwann um die Ecke kommen. Und dann spricht man von Lebensabschnittsgefährten. Und die Schattenseite von all dem ist, dass in Deutschland jeder Fünfte alleine lebt. Und wir dürfen nicht vergessen, die vielen alleinerziehenden Mütter und Väter, die es schwer haben. Das ist der Normalzustand geworden. Und scheinbar gab es auch zu Malachis Zeit diese Tendenz. Das Eheverständnis hatte sich völlig verändert. Und obwohl es im Alten Testament ausdrücklich verboten war, heiraten sie ausländische Frauen, die einen anderen Glauben in die Ehe bringen. Und nein, das ist kein Rassismus, sondern es geht hier um die Frage, wer regiert in der Ehe? Ist es Gott oder ist man da immer ständig hin und her gerissen zwischen Gott und anderen Einflüssen? Und die Scheidung? Wollen wir Gottes ehrliche Meinung dazu hören? Wir haben es gelesen, ich hasse die Scheidung, sagt Gott. Und ja, wir wissen, und ich weiß es aus der Seelsorge, leider lässt sich die Scheidung nicht immer vermeiden. Manchmal ist das Vertrauen so erschüttert, manchmal ist die Beziehung so kaputt und für manche ist die Ehe im wahrsten Sinne eine Hölle, dass es besser ist, sich scheiden zu lassen, weil es das kleinere Übel ist. Und deshalb macht die Bibel hier auch Zugeständnisse, weil sie um unsere menschlichen Schwächen weiß. Aber das Volk hat die Ausnahme zur Regel erklärt. Und sobald es irgendwie schwer wird, sobald die schweren Tage kommen oder die Ehe langweilig wird, dann wird der Partner einfach ausgetauscht und ersetzt. Und heute würden sich fragen, ja und, wo ist das Problem? Soll doch jeder selbst entscheiden, wie er seine Ehe führt und mit wem er verheiratet ist und so weiter. Ja, am Ende muss es jeder selbst entscheiden. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Die Wahrheit ist, die Ehe ist eben keine Privatsache. Eine Scheidung betrifft immer auch andere. Den Ehepartner, die Kinder, die Familie, die Freunde, die Gemeinde, die Kollegen, letztlich meinen Glauben und meine Beziehung zu Gott. Und am Ende betrifft sie auch die Gesellschaft, in der ich lebe. Und eine intakte Gesellschaft lebt von intakten Ehen und Familien. Sie sind die Säulen unserer Gesellschaft. Und wenn du eine Gesellschaft zerstören willst, dann zerstör einfach ihre Familien. Und wenn ich mir den Zustand unserer Gesellschaft anschaue, und ich habe gerade ein paar Zahlen genannt, dann muss ich mir ehrlich sagen, ich mache mir Sorgen um unsere Gesellschaft, wenn es um die Familie und die Ehe geht. Und das sage ich nicht mit erhobenem Zeigefinger, das sage ich als Selbstverheirateter, der weiß, dass es nicht immer einfach ist. Und deshalb ist es Gott eben nicht egal, weil die laxe Ehepraxis seines Volkes die Einheit des Volkes gefährdet. Und er wird und er kann, und das wird in diesem Text deutlich, diese Untreue niemals dulden, weil es seinem treuen Wesen absolut widerspricht. Und deshalb konfrontiert er sie so heftig, weil er sie gewinnen will, weil er sie neu zu sich zurückführen möchte, weil er neu ihre Ehe ausfüllen und bestimmen möchte. Und um diese Brandrede einmal zu verstehen, müssen wir wissen, wie Gott sich die Ehe gedacht hat. Und dazu kehren wir einmal ganz an den Anfang zurück. Im ersten Buch Mose, Kapitel 2, wird uns berichtet, wie Gott Adam, den ersten Menschen, erschafft. Und dann setzt er ihn in den Garten Eden und dann sagt er zu ihm, so Adam, das ist jetzt dein Zuhause. Ja, nimm es ein, gestalte es, lebe darin. Und Adam, du siehst diese ganzen Tiere, die ich hier gemacht habe, und ich gebe dir zum Auftrag, ich möchte, dass du all diesen Tieren einen Namen nennst. Und dann lesen wir in 1. Mose 2,20, er gab allem Vieh, den Vögeln und den wilden Tieren Namen. Und dann heißt es, doch er fand niemanden unter ihnen, der zu ihm passte. Was stimmt an diesem Bild nicht? Adam ist im Paradies, dem schönsten und vollkommensten Ort, den man sich vorstellen kann. Und Gott, sein Schöpfer, ist sein bester Freund. Und ich stelle mir vor, wie Gott mit Adam durch den Garten Eden flaniert und die Zeit genießt. Und trotzdem ist Adam einsam, weil weder Gott noch die Tiere ihm ein ebenbürtiges Gegenüber sind. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das perfekte Paradies ist nicht perfekt, weil da noch etwas fehlt. Und Gott sieht Adams Einsamkeit und sagt, ja, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und so schafft er Eva. Und als Adam Eva erblickt, lesen wir, endlich. Sie ist ein Teil von meinem Fleisch und Blut. Mit anderen Worten, wow. Du und ich, wir gehören zusammen. Und ihr Lieben, das ist die Geburtsstunde der Ehe, in dem Gott Mann und Frau füreinander schafft, begründet er die Ehe. Und deshalb sprechen wir in der Theologie auch von der Ehe, dass sie eine sogenannte Schöpfungsordnung ist, weil sie fest in die Schöpfung einprogrammiert ist. Und ich betone das deswegen so, weil man uns heute weismachen will, dass die Ehe doch ein menschliches Konstrukt ist. Und weil es nur ein Konstrukt ist, kann man es nach Belieben ändern oder auch ganz abschaffen. Nach der Bibel ist das nicht so. Nach der Bibel ist die Ehe ein Teil unseres Wesens. So sind wir gestrickt. Woher weiß Adam denn, dass er einsam ist? Wie kann er etwas vermissen, das noch gar nicht geschaffen wurde? Woher kommt sein Liebeskummer, sein Herzschmerz, seine Sehnsucht? Gott hat es ihm in die Seele hineingeschrieben. Gott hat ihm die Sehnsucht nach einem ebenbürtigen Gegenüber ins Wesen einprogrammiert. Und nachdem Adam und Eva vor Gott zueinander finden, folgen dann diese berühmten Worte, die wir in jeder Trauung hören, nämlich, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden. Und genau an diesen Worten wird auch deutlich, warum Gott ein Problem mit der Scheidung hat. Und ihr Lieben, es geht dabei gar nicht um eine moralische Bewertung. Ich bin kein Freund von erhobenen Zeigefingern, ob eine Scheidung gut ist oder schlecht. Das Thema geht viel tiefer. Sie ist einfach nicht im Gottesplan für die Ehe vorgesehen. Und dass sie trotzdem vorkommt, ist leider eine Folge des Sündenfalls. Und trotzdem sind wir uns instinktiv bewusst, dass die Scheidung nicht etwas Gutes sein kann, weil sie uns und Gottes Wesen widersprechen. Und ich habe eine Studie gelesen von jungen Leuten, 18 bis 25, die wurden gefragt, wie wichtig ist dir Treue? 90% sagen, Treue ist mir sehr wichtig. Ja, wir sehen uns nach der treuen, verbindlichen, exklusiven Partnerschaft, die ewig geht. Und dass es unterwegs schwierig wird und dann doch zu Brüchen kommt und so weiter, ist eine andere Geschichte. Aber sie widerspricht Gottes Wesen, weil er absolut treu und verbindlich ist. Und diese Treue und Verbindlichkeit hat er als Grundprinzip in die Ehe hineingelegt. Ich habe da mal was vorbereitet für euch. Dieses hebräische Wort anhängen, auf Hebräisch davak, heißt wörtlich etwas zusammenkleben. Und das habe ich einmal gemacht. Ja, ich habe ihn und sie einmal mit Prittstift zusammengeklebt. So stellt Gott sich die Ehe vor. Aus zwei wird eins. Ein Herz und eine Seele, und wir lesen es hier, ein Fleisch, eine untrennbare Einheit. So hat Gott sich die Ehe gedacht. Und wenn wir versuchen, diese Ehe auseinander zu trennen Und ich bin ganz vorsichtig, wenn ich versuche, diese Ehe vorsichtig zu trennen, passiert das. Eine saubere Trennung ist nicht möglich. Wenn wir uns scheiden, wird immer etwas reißen und kaputt gehen. Und am Ende dauert es sehr lange, bis diese Wunden und Enttäuschungen aufgearbeitet sind. Und manche dieser Wunden werden vielleicht nie heilen. Und deshalb sagt Jesus im Neuen Testament, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und deshalb warnt er auch sein Volk Maleachi. Und wir haben das gelesen, die letzte Zeile in dem Abschnitt, den ich vorgelesen habe. Nehmt euch deshalb in Acht und brecht nicht die Treue. Weil sonst das hier passiert. Ein Scheiterhaufen. Dinge gehen kaputt. Und wer die Ehe auflöst, der wird nicht nur am Partner untreu, nein, er wird letztlich an Gott selbst untreu. Warum? Weil Gott so sehr mit unserer Ehe verbunden ist. Aber ich möchte gar nicht so negativ enden, sondern ich möchte jetzt positiv werden. Die Frage ist, was können wir tun, dass es gar nicht erst so weit kommt? Dass es gar nicht zu diesem Zerbruch kommt? Und die Scheidung ist ja immer eigentlich die letzte Konsequenz. Aber sie beginnt ja nicht beim Scheidungsrichter, sondern es gibt ja auch eine Vorgeschichte. Und die Frage ist, wie schreiben wir die Geschichte unserer Ehe so, dass sie gar nicht erst beim Scheidungsrichter landet, sondern dass die Ehe in Gottes Sinne gelebt wird? Und ich stehe hier selbst als Verheirateter, ich stelle mir selbst diese Frage. Ich weiß, dass es nicht immer leicht ist. Auch Romy und ich haben nicht nur rosige Tage und es werden auch noch die schweren Tage kommen. Und leider habe ich keine Garantie und ich hätte sie gern und ich würde sie gern alle geben auf die ewig heitere Ehe auf Wolke 7. Aber diese Garantie haben wir nicht. Und es wurde schon viel über die Ehe geschrieben und gesagt. Es gibt Bibliotheken voll mit guten Ehebüchern. Es gibt tolle Seminare und ich ermutige sehr, das zu nutzen, um an der Ehe zu arbeiten und sie immer wieder neu in Gottes Gegenwart zu führen. Aber das Wichtigste möchte ich uns zum Schluss kurz mitgeben. Das Wichtigste für die Ehe, und eigentlich liegt es auf der Hand, wenn wir Maleachi hier hören, und das ist auch das, was Maleachi dem Volk zuruft und klar machen möchte. Er sagt ihnen, macht Gott wieder zum Zentrum eurer Ehe. Darauf kommt es am Ende an. Macht Gott wieder zum Zentrum eurer Ehe. Und das betrifft einmal die Frage, mit wem gehe ich die Ehe ein? Und wenn ich möchte, dass Gott die Basis meiner Ehe ist, dann brauche ich einen Partner oder eine Partnerin, die das auch möchte. Und deshalb rufe ich allen zu, allen, die vielleicht noch heiraten wollen irgendwann, prüfe, mit wem du die Ehe eingehst und frage dich, ist Gott eure gemeinsame Basis? Weil darauf kommt es am Ende auch an. Und alle, die verheiratet sind, denen rufe ich zu, lege deine Ehe in Gottes Hand, wenn du es nicht eh schon gemacht hast, und mache ihn immer wieder neu zum Zentrum deiner Ehe. Weil da, wo Gott regiert, da herrscht seine Treue und seine Einheit. Da sind Beziehungen heil und intakt. Da herrscht sein Friede und da ist Versöhnung möglich. Und ich bin überzeugt, und damit schließe ich, wenn wir unsere Ehe und Familie ganz auf Gott setzen, dann haben wir nicht nur jemanden, der uns durch die schweren Tage durchträgt, sondern er wird uns auch in den guten Tagen reich segnen und erfüllen. Das wünsche ich uns. Amen.